Wie angekündigt, haben wir ja heute Nachmittag, so der Herr will, unsere Tauffeier hier. Und so wollen wir auch jetzt ein Taufthema aus dem Worte Gottes herausnehmen und schlagen dazu den bekannten Abschnitt von Apostelgeschichte Kapitel 8 auf. Wir lesen aus zeitlichen Gründen nur die beiden Verse 36 und 37. Apostelgeschichte 8, Abvers 36. Da heißt es, als sie aber auf dem Wege fortzogen, kamen sie an ein gewisses Wasser, und der Krämer spricht, siehe, da ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Soweit Gottes Wort. Wenn wir heute über die biblische Tauffrage etwas sagen, dann möchten wir vorausschicken, dass wir unter gar keinen Umständen etwa Gläubige angehen möchten, die anderer Lehrauffassung sind wie wir. Auch möchten wir solche Kinder Gottes in keiner Weise verachten. Aber dieser Tatbestand, dass wir sie unter gar keinen Umständen verachten wollen, berechtigt uns, und hier rede ich von uns und nicht von anderen, berechtigt uns nicht, die Wahrheit des Wortes zu verhehlen, wie es bei etlichen Sitte ist. Diese Frage des Kämmerers, siehe, da ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden, ist eigentlich eine Frage an jeden Erretteten. Vorausgehend darf noch gesagt werden, dass die Taufe kein Sakrament ist, wie man das hinstellen möchte, denn die Taufe selbst errettet nicht, sondern das, was rettet, steht im Neuen Testament ganz klar durch die Worte Jesu mitgeteilt, wir müssen von Neuem geboren werden. Und die Taufe, so wichtig sie auch ist, sie ist aber keine Neugeburt, sondern sie ist ein Untertauchen in Todeswasser, dargestellt symbolisch in unserem H2O. Diese Taufe hat auch nur und allein nur Verbindlichkeit für das irdische Leben, nicht aber für die Ewigkeit. Sie ist verbunden mit dem Glauben. Und der Glaube ist eine Sache für das Diesseits. In der Ewigkeit werden wir nicht mehr im Glauben gefordert sein. Denn wir gelangen, wie Gottes Wort sagt, durch den Apostel vom Glauben zum Schauen. Wir freuen uns darauf. Wenn der Herr wiederkommt, und so wird es auch in der Ewigkeit weder Glauben noch Taufen geben. Das ist eine diesbezügliche Angelegenheit. Diese Frage des Kämmerers an den Philippus, auf die er sich keine Antwort zu geben brauchte, noch eine Antwort erwartete, da ihn eben solches nicht hinderte, dem Gehorsam gegenüber der Stimme des Herrn. Und da können wir sagen, dass es doch auch bei uns so sei, dass wir keinen Behinderungsgrund haben, uns etwa taufen zu lassen. Das betrifft Brüder wie Schwestern. Es soll uns heute ein wenig beschäftigen, was Gottes Wort lehrt. Und wir möchten uns heute ganz frei machen von Menschenworten. Denn wir wissen, dass nur Gottes Wort uns in die Beziehungen der Ewigkeit stellt, nicht aber Menschenwort. Und so wird's auch in der, im Betreff der Worte Pauli gesagt zu einer Gemeinde, dass diese Gemeinde seine Mitteilungen als wahrhaftiges Gotteswort und nicht Menschenwort aufgenommen haben. Die Bibel ist Gottes Wort. Wir wollen darauf bestehen, dass wir eben zu der Frage kommen, bist du schon getauft? Oder noch nicht? Aus dem Grunde können wir Menschenworte und Menschenlehren auch nicht für uns, wenn sie Taufen betreffen, als solche anerkennen. Nur was das Wort Gottes lehrt, ist für uns anerkannt. Der Philippus bekam, Vers 26, vom Herrn einen Auftrag. Er sollte, wie es am Ende dieses Verses heißt, an einen öden Ort gehen. Dort würde jemand vorbeikommen. Und ich betrachte Gläubige, die nicht getauft sind, in einer bestimmten Beziehung, geistlich gesehen in einer Öde. Wer Christus im Herzen noch nicht aufgenommen hat, ist in der Wüste. Aber wer nicht getauft ist, noch in der Öde, wie hier. In dieser Öde begegnet er einen Menschen. Dieser Mensch war ein Hochgestellter, hier heißt es ein Kämmerer. Er war der Gewaltige, der Finanzminister der Kandaze, nämlich jener Königin der Äthiopier. Hier heißt es sogar, der über den ganzen Schatz gesetzt war. Das war also auch irdisch gesehen ein reicher Mann. Wir sehen, er kam nach Jerusalem und hatte Traditionen. Er kam dort anzubeten. Wenn wir diese Worte hören, dann werden wir automatisch erinnert an dieses Weib am Jakobsbrunnen. Nicht wahr? Da geht es auch um die Frage der Anbetung Gottes. Dieser Mann muss mit Gott in Verbindung gestanden haben. Aber eines hatte er noch nicht. Er hatte noch nicht ewiges Leben. Darum bewegte er sich in der Begegnung dort, wo noch öde Orte waren. Wir freuen uns, dass er nach Jerusalem zog. Sicherlich hat diese Mitteilung einen prophetischen Charakter für Israel, wenn Israel in seiner Blütezeit des millenäischen Reiches in Jerusalem Zentralpunkt sein wird, wo man hinaufziehen wird, um in Jerusalem den Tribut zur Stadt Gottes zu bringen. Und wunderbar ist, wie Philippus die Worte vernimmt, steh auf und gehe gen Süden auf den Weg. Diese Worte finden wir noch einmal in der Heiligen Schrift. Das hat Gott schon einmal gesagt, weit, weit vorher, tausende von Jahren vorher, zum Vater des Glaubens, die gleichen Worte. Steh auf und gehe gen Süden auf den Weg. Und es ist wunderbar, wer das Wort des Herrn befolgt, auch in der Frage der Taufe. Es ist keine Oberflächlichkeitsfrage, sondern es ist eine Frage, die wir hier behandeln wollen, sowohl in der Beziehung der Gerechtigkeit Gottes, wie der Herr selbst sagt, als auch eine Frage der Liebe zu Jesus. Und der Geist Gottes redet zu Philippus und sagt, tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Wir sehen, wie klar doch die Führungen Gottes sind, wenn wir selbst im Willensbereich des Herrn gefunden werden, auch in der Frage der Taufe. Und deshalb lief er hinzu und da hat er was gehört. Dieser gewaltige Finanzminister liest aus dem Jesaja. Er kam vom Ort der Anbetung und beschäftigte sich noch mit biblischen Dingen. Vielleicht ist das auch für uns ein Hinweis, dass wir dann, wenn wir Pause haben nach der ersten Stunde, uns nicht so sehr um irgendwelche irdischen Dinge, sondern mehr um die geistlichen Dinge besprechen sollten. Vielleicht ist es ein Hinweis für den einen oder anderen. Nun, er las den Jesaja und darum wird er gefragt, was er denn, ob er denn das auch versteht, was er da liest. Und er braucht jemand, der ihn anleitet. Und aus der Geschichte finden wir das dann auch, wie notwendig er den Philippus brauchte. Er nimmt ihn auf dieses Weges. Und dort, wo er las, war die Stelle, die wir heute in der ersten Stunde behandelten. Die wurde hier verlesen. Nämlich Jesaja 53, Vers 7 bis 8. Dort wird gesagt von der Stelle, er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm, das stumm ist, vor seinen Scherern, also tat er seinen Mund nicht auf. Und der Kämmerer fragt nun, wovon spricht der Prophet? Redet er von sich? Oder redet er wieder von einem anderen? Aber ist das nicht herrlich, dass dieser Mann sich mit Gottes Wort beschäftigte, auch wenn er es nicht verstanden hat? Liegt nicht ein gewaltiger Segen im Gehorsam auch zur Taufe? Allein wenn wir uns damit beschäftigen, oh, möchten doch die Gläubigen hier in Deutschland sich mit dem herrlichen Wort Gottes auch in die Beziehung der Taufe beschäftigen. Und Philippus tat seinen Mund auf, heißt es hier. Wir hatten natürlich Zeit gehabt, mehr als wir heute zur Verkündigung. Und da hat er einen riesigen Bogen geschlagen durch das Wort Gottes. Und das, was eigentlich hier bei uns auffällt, ist, dass gesagt wird in Vers 35, anfangend von dieser Schrift vom Alten Testament hat er angefangen. Verkündigte er ihnen das Evangelium von Jesu. Also die Bibel sagt zunächst nur, dass er, Philippus, das Evangelium von Jesus verkündigt hat, nicht? Das wissen wir jetzt. Aber wenn er, dieser Gewaltige, der Kandate, dann sagt, siehe, da ist Wasser, dann wissen wir, dass zum Evangelium Jesu auch die Taufe gehört. Und nicht irgendeine, sondern die Taufe Jesu. Die Taufe in den Tod Jesu, genauer ausgedrückt. Ja, und dann sind wir bei unserem Thema. Bist du schon getauft, war die Frage. Oder noch nicht. Gott lässt ja die Freiheit. Denn zur Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Dieser Mann hier hat eine Bekehrung erlebt durch das Evangelium Jesu. Interessant ist, dass er zuerst mit dem Evangelium verpackt werden musste. Dieser Mann, auch wenn er Geld hatte, musste zuerst zum Glauben gebracht werden. Der Philippus hätte den nicht getauft, wie er war. Braucht keine Angst zu haben. Der hätte das nicht gemacht. Egal, ob er 3 Wochen alt gewesen wäre oder 30 Jahre wie der Herr. Er hätte ihn nicht getauft. Er musste erst zum Evangelium Jesu gebracht werden. Oder bist du vielleicht noch der Meinung, sagen wir bis heute, gewesen. Religiöse Meinungen sind aber vor Gott wertlos. Dass jene Handlung, die einst an dir als Kleinkind vollzogen worden ist, etwa die biblische Taufe war oder gar ersetzen sollte. Mit Sicherheit nicht. Wir sind nicht gehässig, wenn wir die Wahrheit lieben. Ich sag's noch einmal, wir sind nicht gehässig gegen andere, wenn wir die Wahrheit Jesu und seines Evangeliums lieb haben. Denn wir wissen, dass die Kleinkindtaufe die Augustinustaufe ist. Wir kommen dann noch drauf. Aber Gott hat Glaube und Taufe miteinander verbunden. Und zwar nicht willkürlich, sondern in Ordnung. In der Ordnung, in welcher Gott die Taufe lehrt. Wir lesen darum in Kolosser 2, Vers 12, dass die Taufe das Begrabensein mit Christus in seinen Tod darstellt. So auch in Römer 6, Vers 3 und 4. Dort wird uns das gesagt, dass die Taufe das Begrabenwerden in den Tod Jesu sei. Aber wir können und müssen doch uns mit Christus am Kreuz eins machen. Das ist ja das Evangelium Jesu Christi. Das eins machen und mitgestorben sein mit Christus am Kreuz. Und der Herr Jesus hat uns Jüngern eben den wunderbaren Auftrag gegeben, glauben und taufen zu sollen, die zu Jüngern geworden sind. Wir lesen das in Markus 16, Vers 16. Hier wird etwas zusammengebracht durch Gottes Wort. Zuerst glauben und dann taufen. Die beiden Dinge aber zusammen. Und da müssen wir uns erinnern, was sagt denn Gottes Wort über solche Themata? Steht nicht geschrieben, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden? Ich meine doch. Darum lassen wir auch hier das Wort in dieser Reihenfolge und nicht in einer anderen stehen. Denn alles andere ist auch anderes Evangelium. Und der Herr Jesus hat uns Jüngern solchen Auftrag gegeben, die, welche gläubig wurden, dann auch zu taufen. Und in der Apostelgeschichte lesen wir darum immer und immer wieder, wie die Apostel diesen Auftrag, ich sag's jetzt, getreulich ausführten. In Kapitel 9, Vers 18 beispielsweise. Da war überhaupt kein Ungehorsam da, nicht? Vielleicht fällt uns das auf, dass in der Heiligen Schrift überhaupt kein Wort von einer Kleinkindtaufe geschrieben steht. Das ist gar nicht biblisch. Und wenn der Augustinus das mit sehr netten Ideen zusammengebaut hat, müssen wir das doch längst nicht machen, oder? Wir wollen doch das tun, was Gottes Wort lehrt. Warum lehren wir denn nicht Wort Gottes? So steht's doch geschrieben. Unser Herr hat sich taufen lassen. Der Herr Jesus hat sich taufen lassen. Ja, steht so geschrieben. Wir lesen das alle nach. Die Bibel sagt, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Darum können wir auch die Kleinkindtaufe nicht als Taufe ansehen. Wir sind nicht dagegen, und das hat noch nie jemand geschadet. Da ist noch nie jemand dran gestorben. Ich werde durchaus, die sollen's machen. Aber wir können's nicht anerkennen als Taufe, weil sie keine ist. Darum sind auch Glaubenstaufen keine Wiedertaufen, sondern die Taufen biblischer Art, die auf dem Boden des Glaubens basieren. Um alle Gerechtigkeit zu erfüllen, Matthäus 3, Vers 15, wir können es nachlesen, nicht, dass ihr denkt, hier würde ich irgendwas sagen. Mit dieser Taufe nahm der Herr Jesus den Platz eines schuldigen Sünders ein. Das war auch der Grund, weshalb der Johannes gesagt hat, ich taufe dich nicht. Das mache ich nicht. Kommt nicht in Frage. Mache ich nicht. Wie kann ich denn dich taufen? Du hast doch gar keine Sünde. Und er nahm den Platz eines schuldigen Sünders ein, um später auch gleich unsere Sünden noch auf sich zu nehmen und darin den Tod zu erleiden. Und deshalb, weil ihr Herr sich taufen ließ, taten im Gehorsam auch die Glaubenden der Urgemeinde. Darum, weil es die Lehre des Wortes Gottes ist und weil es keine andere Lehre gibt, taten es die Gläubigen, welche den Gehorsam zu Christus lieb hatten, welche den Herrn Jesus lieb hatten. Darf ich die Frage stellen, hast du den Herrn Jesus auch in der Frage des Gehorsams schon lieb gehabt? Und wenn diese, und wenn gleich diese nicht alles verstanden, was die tieferen Darstellungen der Taufe beinhalteten, waren sie dennoch mit Christus gekreuzigt, ließen sie sich alsbald taufen. Und das waren nicht wenige, lesen wir im Neuen Testament. Da kamen an einem Tag einige Tausend, die sich taufen ließen. Da hatten die Jünger vollauf zu tun. Und nach Römer 6, beachten wir, nach Römer 6, erst Glaube und dann Taufe. Erst gestorben sein und dann begraben werden. Zuerst mit Christus im Glauben gestorben sein, dann Christus nach, er der Erstling, ins Grab gelegt werden, die Taufe. Wir sind in einem christlichen Abendland, in einem Land christlicher Prägung, Made in Germany. Wenn wir diese Christen fragen, was die Taufe ist, macht's doch mal. Am besten ist, man setzt eine Brille auf, auch wenn man sie nicht, Fensterglas rein. Dann sieht man, ist man schon gehoben. Die Leute reagieren so. Nehmt euch möglichst ein paar Ordner und schreibt mit Maschine obendrauf Umfrage. Ein Sprechgerät, wenn ihr es haben wollt, ich leise mal. Und dann sagt ihr, sie werden entschuldigen, an der Hauptwache ist eine Umfrage. Wir sind hier in Deutschland. Was verstehen Sie unter der christlichen Taufe? Vielleicht wäre es eine Anregung an die Jugend. Das ist ein hochinteressantes Thema. Was denkt ihr, was dabei rauskommt? Ihr müsst keine Namen und keine Adressen. Aber nur, wie alt sind Sie? Sind Sie getauft, ja. Was ist eigentlich die religiöse Taufe für Sie? Dann könnt ihr Sachen erleben, da biegt ihr euch hier in dem Saal drüben, krumm und schief. Was ihr da erleben könnt, meint ihr, das wären Getaufte, wie die Bibel Gottes Wort gesagt hat? Solche, die mit Christus gekreuzigt sind, dann ins Grab gelegt? Mit hundertprozentiger Sicherheit nein. Aber diese Reihenfolge ist göttliche Ordnung, Bruder und Schwester. Nicht der Mensch hat sie erfunden. Es ist göttliche Ordnung. Und nicht umgekehrt. Als ob es irgendwie einerlei sei, begraben zu werden, bevor man gestorben ist. Das gibt es bei Menschen vielleicht.
aber nicht bei Gott. Beachten wir, dass die heilige Schrift Gottes Wort ist.
Sind wir denn alle schon getauft in seinen Tod, wie die Schrift sagt? Oder halten wir noch an schriftwidrigen Sonderlehren der Menschen fest? Und gleich, wenn es eine Sonderlehre eines gewissen Alias Augustinus ist, dann werden die biblische Taufe, ich sage nicht Großtaufe, weil das Wort in der Heiligen Schrift gar nicht existiert, auch geistlich nicht, sondern Glaubenstaufe. Wer an Menschenlehren in dieser Frage noch festhält, wird die biblische Taufe ablehnen müssen. Er hat ja schon eine Lehre, er hat ja eine Menschenlehre. Die müsste nur mit zwei E geschrieben werden. Denn die Schrift sagt, dass niemand zwei Herren dienen kann. Entweder dienen wir den Herrn Augustinus oder dem Herrn Jesus. Du darfst entscheiden. Und ich sage, wir wollen unserem Herrn Jesus dienen. Ein führender Kirchenmann vor Jahrzehnten, der wurde auf dieses Thema angesprochen. Und er vertrat einen eigentümlichen Standpunkt über die Kindertaufe und sagt, weil, das war sein Argument, es war ein Kirchenfürst, es gibt also auch dumme Fürsten. Er sagt, Fürsten gibt es überall, die dumm sind, weil die Bibel sie nicht verbiete, sagt er, sei sie erlaubt. Also sind die Rauschgiftleute auch im Willensbereich Gottes. Das ist jetzt bewiesen. Was können solche Leute nur blind sein? Weil sie Menschenlehren lehren. Blinde Leiter der Blinden. Beide fallen in die Grube. Wenn es nur die Blindengrube ist. Aber sie fallen hinein. Und wir müssen die Frage hier aufwerfen, warum wird vertreten, was nicht im Worte Gottes enthalten ist. Warum denn das, was nicht geschrieben steht? Warum vertreten wir denn nicht das, was geschrieben steht? Ist denn das so schwer, dem Herrn Jesus nachzufolgen, seinem Wort zu glauben? Ist denn das so kompliziert? Ich meine nicht. Der Kämmerer, beachten wir jetzt, der Kämmerer liest nicht Menschen, nicht Menschen, sondern das Gotteswort auf sein Herz wirken. Und deshalb keine Behinderung, getauft zu werden. Was möchte, was könnte, was sollte deine Behinderung für eine biblische Taufe sein? Gibt's überhaupt eine Behinderung? Aber doch nur dann, wenn wir in Unwahrhaftigkeit solcher Fragen leben. Also Behinderungen vom Wort Gottes gibt es nicht. Also nur Menschenbehinderung. Man sagt, das halte ich nicht für noch nötig. Das ist richtig. Ich werde durch die Taufe nicht errettet. Das kann nur mittels des Glaubens durch die Gnade Gottes in der Wiedergeburt geschehen. Das ist richtig. Aber das ist doch der Wille des Herrn für unsere Nachfolge in Christo, dass wir uns taufen lassen. Halten wir nicht für nötig, was der Herr Jesus mit 30 Jahren für nötig hielt? halten wir das nicht für notwendig.
Was der Herr Jesus für absolut notwendig hielt, obwohl er noch nicht einmal Sünde hatte. Er war nicht in Sünden und hielt's für nötig.
Willst du mit Christus gestorben und auferstanden sein, aber nicht begraben werden? Allein diese Verdrehung, jemand zu begraben, ohne dass er gestorben ist. Was ist das für eine Lehre? Und was ist das für eine Lehre? Wenn du zu mir kämst, würde dich fragen, bist du schon bekehrt? Ja, das mache ich manchmal in der Seelsorge, dass ich frage, sagen Sie mal, sind Sie denn schon ein Schäflein Jesu? Haben Sie sich schon bekehrt? Und wenn der sagt, nein, ich bin aber getauft. Ja, das habe ich schon alles gehört. Man will getauft sein, man will begraben sein und meint, mit der Handlung des Begrabenwerdens sei auch das Gestorbensein Vorbedingung. Nein. Unser Sterben ist unser Kommen hin zum Kreuz. Und das nun ja, wenn zu mir jemand sagt, das hat meine Großmutter hat sich für mich bekehrt, dann würde ich sagen, das dann stimmt's nicht. Das zählt nicht. Die Großmutter kann sich für mich nicht bekehren, die kann sich für sich bekehren. Aber Geschwister, was ist es denn anders mit der Taufe? Ist doch dasselbe. Meine Großmutter kann sich doch nicht für mich taufen lassen. Aber was ist denn das? Wenn jemand, der noch gar keinen Verstand hat, 3 Wochen alt, zu Christus ans Kreuz kommen soll, sich taufen lassen soll, das sind doch meine Entscheidungen. Für diese meine Entscheidung können doch nicht andere Menschen entscheiden. Das muss doch jeder verstehen. Das sind doch die Entscheidungen meines Lebens. Das lehrt doch Gottes Wort. Da können doch nicht andere für mich entscheiden. So was lehrt doch die Bibel nicht. Ja, da sagt man, lass die Kindlein zu mir kommen. Ja, und hat sie denn der Herr Jesus dann getauft? Nein, das nicht. Was hat er denn gemacht? Ja, er hat sie gesegnet. Ja, das wollen wir ja auch. Aber wir werden doch anderen nur zum Segen sein, wenn wir in seinem Wort sind, wenn wir sein Wort lieben. Sonst doch nicht. Außerhalb des Wortes gibt's doch nichts. Glauben wir's doch. Allein in seinem Wort, allein bei Jesus, habe ich völliges Genüge und außerhalb gibt's nichts. Der Kämmerer sagt nicht, ich bin gläubig, ich habe durch das Evangelium Jesu zum Glauben an den Christus finden können, das reicht. Das sagt er nicht. Jetzt sehen wir, wie Traditionen, die bei diesem Kämmerer fehlten, einem christlichen Abendland Hinderung sind für den Gehorsam zu Christus. Dieser Kämmerer sagt nicht, warum denn noch diese komische, unbequeme, diese überflüssige, ich bin doch schon errettet, gesetzliche Taufe. Das sagen Menschen im Ungehorsam, in Unwissenheit. Menschen, die vielleicht errettet sind, aber die nicht im Willensbereich Gottes wandeln. Ich bin dankbar, dass ich getauft bin. Schon lange her. Aber noch viel, viel dankbarer bin ich, dass ich errettet bin. Das weiß ich. Das weiß auch mein Gott, dass ich sehr dankbar für beides bin. Aber wir wollen alles an den Platz bestehen lassen, wo Gottes Wort es hinstellt. Was aber sagt der Herr Jesus in Johannes 14, Vers 21? Dort steht, liebet ihr mich, sagt der Herr Jesus, auch zu uns
so haltet mein Wort. Liebst du den Herrn Jesus?
Ja, wirklich.
Dann kannst du solches allein nur in seinem Gehorsam.
Außerhalb seines Gehorsams gibt's das nicht. Das gibt's nicht.
Geschwister, und hier kranken ganze Denominationen. Man redet nach, aber man ist zu bequem, Gottes Wort zu untersuchen. Man ist zu faul.
Und diese Lassheit ist auch einer der Gründe der Schwachheiten, des Niederganges geistlicher Substanz in der Gemeinde Jesu allgemein.
Wenn es in Apostelgeschichte 8, Vers 35 heißt, anfangend von dieser Schrift, verkündigt er das Evangelium Jesu. Und ist nach Vers 30 das Buch des Jesaja gemeint? Vers 32 ist das Buch des Evangeliums von Jesu. Wie er ihn taufte, dieser Johannes, das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass er ihn getauft hat. Schade, dass es damals noch keine Fotos gab. Das hätte ich ganz gern mal gesehen. Aber es war am Jordan, da wissen wir schon mehr. Am Jordan hat der Johannes den Herrn Jesus getauft. Und wir wissen, dass dieses Taufen gewaltige Schattenbilder hatte. Wir haben ein solches Schattenbild in der letzten Stunde hier behandelt. Jenes Durchziehen durch das Wasser des Jordan, das nicht von ungefähr, dass das Schattenbild des Jordan dort beim Durchzug in das Land der Verheißung, nun gerade dort war, wo dann Johannes der Wegbereiter Jesu dann sein Tätigkeitsfeld aufschlug. Wir freuen uns, dass das immer so schön auch zusammen harmoniert. Das ist Harmonie, die unseren Herzen wohltut. Aber es ist keine Harmonie, wenn Gottes Wort lehrt, wenn wir zum Glauben gekommen sind, uns dann nicht mehr taufen zu lassen. Wir können eine historisch feierliche Amtshandlung mit Kerzenschein niemals als die biblische Taufe erklären, wenn sie nicht nach der Errettung geschieht. Mir ist das egal. Wer meint, sich nicht völlig eintauchen zu lassen, wie diese 12 Steine im Flussbett der Mitte vor einer Woche hier behandelt, der kann sich schon betröpfeln lassen. Wir haben nichts dagegen, aber er muss zuerst zum Glauben gekommen sein. Sonst drehen wir doch Gottes Wort ins Gegenteil. Und dass es dann nicht bei einer Falschaussage bleibt, ist uns auch erklärlich. Da hat man dann gesagt, ist gut. Dann werden wir diese Wassertaufe zur Wiedergeburt erklären. Geschwister, und das ist das Irrlehrenhafte an der Sache. Und die meisten Christen wissen das gar nicht, dass sie hier einer bösen Sache auf dem Leim gegangen sind. Ich hatte gesagt, das bisschen Wasser hat noch niemand auf den Kopf geschadet. Ist noch niemand dran gestorben. Dabei bleibe ich auch. Aber es geht um etwas anderes, dass hier in Deutschland Millionen um das Seelenheil betrogen werden. Wo sind die Verantwortlichen dafür? Ich klage sie hier an. Wo sind jene, die der Herr Jesus mit Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler bezeichnet? Warum wird das Evangelium Jesu nicht gebracht, wie es geschrieben steht? Aber wir wollen alles Weitere einem gerechten Gott überlassen. Uns tun nur die betrogenen Seelen leid, nicht die Leute selbst. Denn die wissen's. Die wissen's, dass es nicht stimmt. Mir kann niemand sagen, ich würde hier Lehren vertreten, die ich nicht beweisen kann. Ich kann alles beweisen, was ich lehre. Und warum jene nicht? Ich kann auch die Taufe beweisen, dass sie im Untertauchen nach einem Vorgang gläubig geworden zu sein, die allein biblisch ist. Das kann ich schon. Ich halte mich dafür, auch wenn ich von mir selbst nichts halte. Es kommt daher nicht darauf an, wenn wir heute taufen etwa auf eine äußere Form, die etwa, worauf wir getauft werden oder worden sind. Das ist nicht das Entscheidende. Die Juden damals zu Pfingsten, so steht's geschrieben, ich gebe die Bibelstellen an, taufen die zum Glauben gekommenen anschließend auf den Namen Jesu Christi nach Apostelgeschichte 2, Vers 38. Cornelius in dem Namen des Herrn nach Apostelgeschichte 10, Vers 48. Die Ephesus-Jünger auf den Namen des Herrn Jesu nach Apostelgeschichte 19, Vers 5. Die Gläubigen in Rom, die Römer, auf, wie es dort heißt, auf Christum Jesum, Römer 6, 3. Die Galater, da heißt es nur auf Christum, Galater 3, 27. Und dann lesen wir eine hochbedeutende Sache. Da hat es schon Gläubige gegeben, die im Worte Gottes nicht so zu Hause sind. Die haben gedacht, das wäre nicht mehr rechtsverbindlich. Muss ich sagen, doch. Es hat sogar Leute gegeben, die haben Schriftwerk darüber verfasst, dass dies hier ungültig sei. Die stellen sich wie der Satan schon über Gott. Versuchen da oben runter zu gucken. Auf Gottes Thron. Auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes nach Matthäus 28, 19. Das war gar nicht anders möglich. Worauf sollten denn die Jünger sie sonst taufen? Und das ist nie aufgehoben worden. Es ist nicht entscheidend, ob wir sagen, in den Tod Jesu Christi oder auf den Tod Jesu oder in dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es geht um ganz andere Sachen. Es geht darum, dass wir zum Glauben gekommen sind. Und wenn das Tatsache, biblische Tatsache ist, dass ich dann, wie ich mich entschieden habe in der Bekehrung, freie Willensentscheidung, lehrt Gottes Wort im Neuen Testament, dass ich durch freie Willensentscheidung das dem Herrn Gehörende bringen darf, und bringen will, dass ich mich taufen lasse in oder auf den Tod Jesu Christi. Und das soll heute ein weniges sein, dass wir hier als Beitrag hören dürfen, betreffs der heute stattfindenden Taufe um 15 Uhr. Wir möchten alle Freunde, Geschwister einladen, dabei zu sein. Wir sind Zeugen der Beerdigung, aber ich möchte nur solche hier haben, die vorher gestorben sind. Wir werden niemand beerdigen. Bruder Dietmar lacht schon, der weiß das, dass wir es so handhaben. Wir beerdigen hier nicht lebendige Leute. Der Herr möchte also sein Wort zum Gehorsam an unser aller Herzen segnen. Amen.